Herr Professor Huber, Sie gelten in Österreich natürlich schon sehr, sehr lange als der Hormonspezialist. Sehr oft hört man auch die Bezeichnung der Hormonpapst. Mögen Sie diese Bezeichnung?
Also eigentlich gibt es nur einen Papst und der sitzt in Rom. Aber wenn man so bezeichnet wird, eine Schande ist es ja nicht. Es ist eine ganz nette Bezeichnung.
Und zu Recht, weil Sie beschäftigen sich mit dem Thema Hormonen schon wahnsinnig lang. Ich habe so viele Fragen an Sie. Hoffentlich haben wir genug Zeit in dem Podcast.
Mit Freuden und gerne.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fenderl.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, wann und wo auch immer ihr gerade zuhört. Ich freue mich sehr, euch heute zur ersten Folge der dritten Staffel von wegen Pause zu begrüßen. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Im April vor einem Jahr habe ich mit diesem Podcast begonnen. Heute hört ihr bereits die 21. Episode. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast beim Ö3 Podcast Award nominiert, als Podcast des Jahres. Das geht mit ein paar Klicks bis Ende Februar, den Link dazu in den Shownotes. Am 15. Februar könnt ihr live dabei sein, denn da bin ich zum ersten Mal mit von wegen Pause im Wiener Kabarettlokal. Die Kulisse, auch dazu mehr in den Shownotes. Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Omnibiotik Aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotik Aktiv, erhältlich in deiner Apotheke. Ein Tipp für Balance und Reset in den Wechseljahren. Fasten und Detox mit Genuss in Marienkron. Retreat und Health Resort im Neusiedler Seewinkel. Für Gesundheit, die bleibt, und Erholung, die wirkt. Jetzt aber in medias res und zu meinem heutigen Gast. Mir gegenüber sitzt Professor Johannes Huber, der Hormonspezialist weit über Österreichs Grenzen hinaus, international würde ich sagen. Sie sind Gynäkologe, Vortragender, Buchautor und für viele, viele Frauen in den Wechseljahren ein sehr gefragter Arzt. Sie sind schon sehr, sehr lange als der Hormonspezialist bekannt. Warum haben Sie sich als Gynäkologe dazu entschlossen, sich vor allem dem Thema Hormone zu widmen? Was fasziniert Sie denn so daran?
Eigentlich das Wunderwerk Frau, nicht? Die Frau hat immerhin 1000 Gene mehr als der Mann. 6500 Gene sind bei der Frau anders reguliert. Das ist ein unglaubliches biologisches Wunderwerk. Und wenn Sie sich zurückversetzen, vor 230 Millionen Jahren hat Mutter Natur gesagt, wir machen ein großes Werk. Vorher haben sich die Fische durch ihren Laich vermehrt, da haben sie einen Laich in das Wasser abgelegt und der männliche Artgenossen ist vorbeigeflossen oder vorbeigeschwommen und hat einige Spermawolken dort deponiert. Die Reptilien und die Vögel haben es ähnlich gemacht, sie legten irgendwo die Eier in den Sand. Und dann vor diesen ominösen 230 Millionen Jahren hat Mutter Natur gesagt, das machen wir anders. Wir werden die Weitergabe des Lebens von außen, Laich oder Eier, in das Innere eines anderen Lebewesens legen. Und dieses andere Lebewesen sollte später den Namen Eva bekommen. Und das änderte eigentlich in der Biologie und damit in der Medizin alles. Denn Eva brauchte natürlich ein neues Herz-Kreislauf-System. Ihr Herz musste für zwei schlagen, mitunter für sich und für das Kind. Es braucht ein neues Immunsystem, denn letzten Endes ist die Frucht ja auch vom Vater. Es darf nicht abgestoßen werden. Das Stoffwechselsystem wurde geändert, denn 140.000 Kilokalorien benötigt beim Homo sapiens die Mutter, wenn sie schwanger wird. Also das musste auch anders reguliert werden. Das heißt, Mutter Natur hat sich da sehr viel einfallen lassen und man kann mit gutem Gewissen sagen, weder vorher noch nachher hat sich die Evolution so beeindruckend in das Gästebuch von Mutter Natur eingeschrieben, wie mit der Erschaffung von Eva. Und deswegen freut es mich, dass ich mich dem so lange schon widmen durfte.
Da sprechen Sie natürlich ein ganz großes Thema an, das heutzutage unter Gendermedizin läuft und wo viele Frauen, glaube ich auch zu Recht natürlich, den Eindruck haben, oder das kann man ja auch nachvollziehen, dass da aber immer noch nicht gerade in der Medizin genug darauf Rücksicht genommen hat, wie unglaublich unterschiedlich, so wie von Ihnen jetzt gerade geschildert, Mann und Frau sind. Warum glauben Sie, ist das so? Warum hat man da nicht in der Medizin schon viel länger, eben auf das gerade von Ihnen geschilderte, diesen Riesenunterschied, Rücksicht genommen?
Da haben Sie völlig recht und da sprechen Sie auch einen wunden Punkt, an der mir wehtut, weil es längst hätte besser sein können. Aber schon Churchill hat gesagt, it takes 3 generations to become a gentleman. Und es braucht halt offensichtlich mehrere Generationen, bis sich das dann tatsächlich durchsetzt und auch etabliert. Also ich war ja immer der Meinung, es bräuchte einen eigenen Lehrstuhl für diesen Sachverhalt, weil der ja gewaltig ist. Er ist wirklich eine Großleistung der Evolution, nicht? Man wird sehen, ob das eines Tages kommt, aber ich bin ganz bei Ihnen und ich bedauere es auch, dass die wissenschaftliche Begleitung und auch die akademische Begleitung vom Organisatorischen her eigentlich noch immer suboptimal ist.
Jetzt sind gerade die Wechseljahre und um die geht es ja in diesem Podcast auch vor allem. Das geht natürlich Hand in Hand mit Gendermedizin und vielen anderen Themen, über die ich hier auch spreche. Genauso ein Punkt, wo Frauen sehr oft das Gefühl haben, da gibt es nicht einmal oft Ärztinnen oder Ärzte, die in ihrem Studium genug ausgebildet sind, das sagen Ärztinnen ja selbst auch, um mir weiterhelfen zu können. Sie haben sich schon sehr früh auf dieses Thema spezialisiert. Warum genau auch auf die Wechseljahre?
Das war unter uns gesagt reiner Zufall, aber ich war froh, dass sich der Zufall beim Professor Gitsch damals ergeben hat, weil man langsam dann selbst erst draufgekommen ist, was da für biologische Rätsel und Geheimnisse, wo man auch viel machen kann, verborgen sind. Als mein lieber Kollege Markus Metker von Amerika zurückgekommen ist und wir die Wechselambulanz damals aufgebaut haben, da kollabierte die Telefonleitung des Allgemeinen Krankenhauses. So groß war das Bedürfnis, doch irgendwann einmal Rede und Antwort zu bekommen, für diese Probleme, die viele Frauen belasten. Und so belastend, dass Jahre auch verlorene Jahre im Leben und in der Vita einer Frau sind. Also hier war es sicher gut, dass die Medizin vieles gemacht hat, Fortschritte gemacht hat, aber es wird noch immer unter dem Wert verkauft. Das Wissen, dass man eigentlich einer Frau in existenziellen Nöten wirklich unglaublich helfen kann. So unglaublich, dass man selbst dann eigentlich überrascht ist, dass das so toll funktioniert.
Mhm. Ihre Kollegin, und ich sage es jetzt einfach mal so, die Schülerin, Dr. Doris Gruber, die ist hier in diesem Podcast in der Folge 3 auch zu Gast gewesen, kann man nachhören. Sie hat auch gesagt, das ist ein Ganzkörperumbau, der da stattfindet. Und ich kenne sie schon ein bisschen länger, weil sie auch in zwei meiner Bücher auch vorgekommen ist und ich mich immer sehr gerne mit ihr unterhalte. Und sie sagt immer, es ist so traurig auch zu sehen, weil sie gerade auch die Ambulanz anspricht, dass da im Moment eher ein Rückschritt herrscht. Man spricht viel über die Wechseljahre, aber Ambulanzen werden eher rückgebaut.
Das trifft auch den Punkt und die Frau Professor Gruber kennt natürlich auch als Insiderin die Situation, man müsste das viel mehr aufbauen. Das ist in meinen Augen eigentlich Frauenmedizin. Das ist Unterstützung der Frauen und das würde auch gar nicht viel kosten. Wenn man in der Wechselambulanz im Allgemeinen Krankenhaus monatelang auf einen Termin warten muss, dann ist das eigentlich nicht nötig, nicht? Und das ist schon noch ein bisschen ein Relikt aus der Vorzeit. Denn wenn Sie denken, wenn Sie jetzt also eine Dame in der Gynäkologie ansprachen, das Fach der Frauenheilkunde gibt es in Wien seit 1792. Josef II. Hat es gegründet. Und erst 1992, also 200 Jahre später, ist es der ersten Frau gelungen, sich im Fach der Frauenheilkunde zu habilitieren. Vorher haben ausschließlich Männer gesagt, wo geforscht wird, was wichtig ist, wie man was macht. Und 200 Jahre danach war es erst dann die Frau Professor Witiska und ich kann für mich verbuchen, dass ich das durchgesetzt habe, auch mit großen Widerständen, dass damals die erste Frau in Österreich zur Dozentin für Gynäkologie und Geburtshilfe wurde.
Ja, ja, Frauen sind da noch nicht gar nicht so lange an den entscheidenden Stellen dabei. Aber bevor wir da jetzt in Medizinhistorie und andere Themen gehen, kommen wir mal wirklich zu den Wechseljahren. Uns hören ja bei dem Podcast viele Frauen zu, die auch sagen, sie freuen sich so, dass sie hier zu Informationen kommen, weil es eben oft noch nicht so wahnsinnig einfach ist. Ich würde Sie gerne mal am Anfang auch fragen, ab welchem Alter soll sich eine Frau überhaupt mit dem Thema Wechseljahre beschäftigen, Ihrer Erfahrung nach?
Wenn sie Beschwerden bekommt. Durchschnittlich ist der Wechsel in der kaukasischen Population mit 51,5 Jahren gesehen. Aber das kann natürlich auch schon wesentlich früher sein. Und der wichtigste Arzt ist der eigene Körper. Man muss natürlich auch als betroffene Frau hineinhorchen in den eigenen Körper. Und wenn man den Eindruck hat, irgendetwas ändert sich, die Blutung wird unregelmäßig, ein Zyklus fällt einmal aus, man hat plötzlich Stimmungsschwankungen, die man vorher nie hatte, oder andere Veränderungen im Körper, dann ist es sicher sinnvoll, sich mit den Hormonen zu befassen und eine Hormonuntersuchung machen zu lassen, ähnlich wie man das ja auch bei anderen Drüsen, bei der Schilddrüse oder bei der Bauchspeicheldrüse macht.
Hormonuntersuchungen kann man mit Blut oder mit Speichel auch machen. Was empfehlen Sie da?
Nur mit Blut. Speichel ist noch nicht attestiert, mit Ausnahme des Cortisols. Also eine Blutuntersuchung ist standardisiert. Da hat man auch Qualitätskontrollen. Und das ist sicher das Einzige und das Beste momentan.
Jetzt ist das, ich sag mal, auch tückische der Wechseljahre, die ja so wahnsinnig viele Symptome machen, den gesamten Körper betreffend, dass man als Frau, und da kann ich mich jetzt gleich mal als Beispiel hernehmen, oft erst im Nachhinein dann draufkommt, da hätte ich, wäre ich damals besser informiert gewesen, schon kombinieren können. Also ich hatte so ziemlich alles, was man haben kann. Eine Frozen Shoulder. Mhm. Ich hatte einen Nierenstein, der wahrscheinlich damit auch zu tun hat. Ich bin dann im Nachhinein dann das schlechte Schlafen, was die Wallungen begonnen haben, dann habe ich auch kapiert, okay, da ist irgendwas. Ja. Und dann ist das aber so wahnsinnig, Herzrasen, ja. All diese Geschichten, ich habe mich jetzt ja auch sehr damit befasst, also ich weiß inzwischen, wie viele unglaublich unterschiedliche Symptome es gibt und was der Körper alles betroffen. Man weiß das oft nicht so. Ich habe unlängst bei einer Veranstaltung eine Ärztin getroffen, die gesagt hat, sie wusste selbst nicht, was mit ihrem Körper los ist. Wo geht man dann hin? Ist Ihrer Meinung nach immer noch der Gynäkologe auf jeden Fall der erste Weg? Oder es gibt ja zum Beispiel in Großbritannien auch mehr denn die Tendenz dazu, dass Allgemeinmedizinerinnen, also Hausärzte, besonders ausgebildet sind, weil es ja den ganzen Körper betrifft? Oder was ist da Ihre Empfehlung?
Ja, als Gynäkologe bin ich natürlich der Meinung, dass es in die Kompetenz des Gynäkologen gehört, nicht? Aber Sie haben schon recht, die Ausbildung liegt eigentlich noch da nieder und gehört verbessert. Wobei natürlich die Ausbildung eine holistische ist, eine holistische, die in die anderen Disziplinen hineingeht.
Also gesamtheitlich betrifft
es. Ist eine interdisziplinäre alles. Wissenschaft und deswegen war ja mein Vorschlag, dass man dafür einen eigenen Lehrstuhl errichtet, weil eben unterschiedliche, die Augenheilkunde, die interne Medizin, der Stoffwechsel, die Osteoporose, also die Orthopädie, das alles geht in die Menopause oder tangiert die Menopause. Und daher glaube ich, dass man tatsächlich also das auf akademischem Boden mehr ausbauen sollte. Nicht? Es braucht natürlich auch eine Veränderung des kollektiven Bewusstseins. Und insofern ist es wichtig, dass Sie die Podcasts machen und auch mitarbeiten an einer Verkündigung, könnte man sagen, an einer Propaganda Fide, wie die katholische Kirche es bezeichnen. Denn wenn ich mir noch erinnere, vor Jahren, gar nicht so lange war das her, war ich beim Osteoporose-Forum. Und da war eine große Diskussion und da war auch ein Vertreter der Krankenkassen sogar und der hat damals gesagt, ja, Wechseljahre, da muss man eben durch.
Das ist ein schlimmer Satz, oder?
Also als Frau reagiert man damit allergisch. Es ist ein furchtbarer Satz. Also wenn ich das je wieder höre, habe ich tatsächlich meine Migräneanfall. Weil so etwas sagt man in der Medizin einfach nicht. Selbst bei der unangenehmsten und ärgsten onkologischen Erkrankung sagt man nicht, da müssen sie durch, sondern versucht alles zu machen, was möglich ist. Und gerade in der Reproduktionsmedizin, vor allem in der Endokrinologie bei den Wechseljahren, kann man ja viel mehr machen, als man noch vor 5 oder 10 Jahren gemacht hat. Also da ist dieser Satz nicht angebracht.
Den hören trotzdem immer noch viele Frauen. Und viele Frauen, die mir auch im Podcast gegenüber sitzen, sind ja oft auch einfach persönliche Geschichten von Frauen, die erzählen, sie sind auch nicht wirklich ernst genommen worden von ihren Ärztinnen. Oder ja, das ist heute so. Früher wurde es vielleicht das hysterisch abgesehen, historisch gesehen, wenn eine Frau so war, jetzt muss man halt irgendwie durch. Es ändert sich, ja. Es ist trotzdem immer noch so ein schwieriges Thema und es ist ein Thema, und das sind gerade die Hormone, wo Sie auch als schon sehr lang auch dafür eintreten, die immer noch angstbesetzt sind. Immer noch auch mit diesem Thema, das macht das nicht, das könnte krebserregend sein. Sie waren jemand, der schon sehr früh sich für auch Hormonersatztherapien eingesetzt hat. Als dann diese 2002-Studie kam, die inzwischen komplett revidiert ist, wo man weiß, man hat die falsche Gruppe von Frauen untersucht mit den falschen Methoden, wobei herauskam eben, Hormonersatztherapie kann Brustkrebs extrem quasi verursachen sozusagen. Das ist alles revidiert, aber als die kam, hat sie die je verunsichert, diese Studie?
Eigentlich nicht, weil ich überzeugt war, dass das, was die Natur etabliert hat, und die Eierstockshormone sind ja natürliche Produkte, das kann ja kein Gift sein. Sonst wäre ja das Menschengeschlecht schon längst ausgestorben, nicht? Wenn vor allem mit der Reproduktion, mit der Erhaltung der Art, was für die Evolution das Wichtigste ist, diese Substanzen belegt werden, dann schaut das eher so aus, dass Mutter Natur Ausschau gehalten hat, welche Substanzen sind für das Wichtigste für sie, für die Erhaltung, für die Reproduktion notwendig und geeignet, dass das kein Gift sein kann, das war mir immer klar. Aber natürlich, das, Sie haben schon recht, das war ein Virus und der Virus, dass Östrogene Krebs erzeugen und giftig sind, das war ein Virus im Gehirn, das ging nicht mehr weg. Und zeigt uns natürlich auch, wie vorsichtig man sein muss in der Medizin. Auch die Wissenschaft, so sehr sie sich bemüht, geht mitunter von Begräbnis zu Begräbnis und macht auch ihre Irrtümer, nicht? Mhm. Und das war sicher ein fundamentaler Irrtum, den man eigentlich noch aufarbeiten müsste. Und dieser Irrtum hat dazu beigetragen, dass viele Frauen ihre Lebensqualität über Jahre verloren haben.
Sind Frauen dann zu Ihnen gekommen und haben gesagt, ich höre auf, die Sie vielleicht schon auch mit einer Hormonersatztherapie behandelt haben?
Ja, man konnte es ihnen nicht übel nehmen, dass bei dieser Negativpropaganda dann viele eigentlich den Mut verloren haben, das Östrogen weiterzunehmen oder die Hormone, so sehr es ihnen auch gut gegangen ist, nicht? Man ist ja halt abhängig von dem, was man mitgeteilt bekommt. Auch die Medien haben da eine große Verantwortung. Und die Stimmung war halt damals leider sehr schlecht. Und das war der Grund, warum viele aufgehört haben. Da gibt es ja schöne Statistiken, die zeigen, wie die Hormonersatztherapie in den Keller gesunken ist.
Also soweit ich weiß, gibt es jetzt teilweise auch weniger Medikamente am Markt als noch davor. Und
die Forschung wurde auch reduziert, nicht?
Würden Sie aber trotzdem sagen, es ist komplett bedenkenlos, einer Frau Hormone zu geben?
Man muss es natürlich richtig machen, nicht? Das ist ähnlich wie beim Insulin. Als man das Insulin nicht richtig angewandt hat am Anfang, gab es Kolonkarzinome, nicht? Dann hat man es richtig gemacht. Heute ist das Insulin ein großer Segen. Ähnlich ist es beim Schilddrüsenhormon. Sie müssen das Schilddrüsenhormon auch richtig verabreichen. Dann nützt es, wenn Sie es falsch verabreichen, können Sie bis zu schweren kardiologischen Problemen manches bekommen. Also man muss es richtig machen. Und das gilt natürlich auch für die Hormone des Eierstocks. Und die sind gar nicht so leicht im richtigen Visier zu behalten, denn es ist nicht ein Hormon, so wie bei der Schilddrüse zum Beispiel, sondern es sind drei Hormone. Und diese drei Hormone tasten sich gegenseitig ab und sind noch mit vielen anderen Hormonen des Körpers in Kontakt.
Mir fällt gerade ein, weil Sie am Anfang auch diesen Unterschied zwischen Männern und Frauenkörpern auch nochmal erwähnt haben. Gibt es einen Wechsel der Männer aus Ihrer Sicht? Wird ja immer diskutiert auch.
Ja, also wenn darüber der Gynäkologe eine Wortspende macht, dann sind unsere urologischen Freunde nicht sehr glücklich, weil sie mit Recht sagen, der Mann gehört uns und nicht den Gynäkologen. Aber so par distance kann man schon sagen, dass es so etwas beim Mann auch gibt, nicht? Und es kommen ja immer wieder auch die Situationen, dass plötzlich die Tür aufgeht und eine Frau, eine Patientin kommt mit ihrem Mann, schleppt ihn praktisch zum Gynäkologen und sagt, Herr Doktor, das ist mein Mann. Quasi ein Abbild des Jammerns, der hat auch seine Probleme. Helfen Sie ihm, Doktor.
Was tun Sie dann?
Ja, zum Urologen schicken natürlich.
Okay. Als Hormonexperte könnte auch sein, dass Sie sagen, okay, Sie kennen sich mit Hormonen aus, warum nicht?
Naja,
mit?
In der ersten Zeit, wie man die Männer zu den Urologen geschickt hat, war es ja so, dass die dann wiedergekommen sind und meinten, ganz zufrieden waren es nicht, weil der Urologe war zwar sehr nett und freundlich, aber er hat sich nur für eines interessiert, nämlich für die Prostata. Das andere war völlig uninteressant für ihn, aber das hat sich jetzt geändert, muss man sagen.
Also das heißt, Sie sind jemand, der sagt, okay, das ist zwar nicht Ihr Fachgebiet, aber das gibt es auch durchaus bei Männern.
Absolut.
Würden Sie das als vergleichbar einstufen?
Das hat natürlich schon also gute Gründe. Schauen Sie, der Eierstock hat wahnsinnig viel zu machen. Das ist wirklich ein Wunderwerk. Und deswegen hat die Natur ihn in das Körperinnere der Frau lokalisiert, dort wo es wärmer ist. Mhm. Nicht? Der Beitrag des Mannes zur Reproduktion ist bekanntlich ja oft nur einige Minuten lang. Und dann ist es aus. Nicht? Und deswegen müssen die männlichen Keimzellen nicht so geschützt werden. Sie sind nicht so arbeitsfähig, die Spermien, wie die Eizelle der Frau. Und das ist der Grund, warum der Hoden außerhalb des Körpers bleiben kann. Der kann mit niedrigen Temperaturen genauso arbeiten, wie die Frau allerdings die höheren Temperaturen benötigt für die höhere Leistung. Das impliziert aber, dass die Frau früher altert, dass sie früher in den Wechsel kommt, weil eben ihre Keimdrüsen höhertourig gearbeitet haben in der Wärme und beim Mann der Hoden mehr oder weniger im Kühlschrank war, außerhalb des Körpers, musste nicht viel Wärme haben, weil er eben, ja, weil sein Beitrag eben nur ein punktueller oft war, nicht? Und Das heißt aber nicht, dass der Mann nicht auch Probleme hat. Auch beim Mann nimmt dann die Reproduktionsfreudigkeit ab und auch die Fähigkeit ab. Und dann kann es auch zu Beschwerden kommen, ähnlich wie bei der Frau. Der Mann hat schnarcht, interessanterweise, ganz ein verlässliches Symptom beim Mann, auch wenn er nicht Alkohol getrunken hat. Er hat seine Hitzewallungen, er hat Schlafstörungen, er bekommt einen abdominalen Ring, also diesen Schwimmreifen. Er hat Libido-Probleme, Erektionsstörungen. Also das gibt es auch beim Mann. Und die Urologen und Andrologen vor allem, die bereiten das ja jetzt auch wissenschaftlich auf.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Gefühlschaos? Omnibiotik Aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotik Aktiv, in deiner Apotheke erhältlich. Kommen wir zurück zur Frau und zum Wechsel an der Frau. Wenn sich eine Frau entscheidet, weil sie, es haben ja nicht alle Frauen so viele Symptome, muss man ja auch dazu sagen, aber weil sie wirklich leidet, Hormone zu nehmen, also eine Hormonersatztherapie zu machen. Ist das eine Entscheidung dafür, immer ein Leben lang Hormone zu nehmen? Oder kann das auch nur eine kurze Phase sein?
Also die Amerikaner haben ausnahmsweise da einen guten Vorschlag, nämlich sie meinen, wenn man mit einer Hormontherapie begonnen hat, dann soll man ab und zu Holiday machen. Mhm. Also einen Urlaub, eine Pause.
Ausprobieren, ob man das braucht.
Und dann fragt man den Körper, also man nimmt es zum Beispiel 2 Jahre und dann macht man eine Pause und fragt den Körper, brauchst du es noch? Wenn er es nicht mehr braucht und sich die Frau ohne Hormone genauso gut fühlt wie mit den Hormonen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie es nicht mehr benötigt. Und dann brauchst du es auch nicht mehr nennen. Wenn allerdings der Körper wieder danach ruft und er ist der beste Arzt, nicht? Dann kann man sicher sein, der Körper benötigt es und dann kann man es ohne Bedenken weiternehmen.
Es gibt ja auch Frauen, die nie damit aufhören, auch weil sie sagen, ne, das hält mich auch ein bisschen jünger.
Also ich kenne einige dieser Frauen, die im hohen Alter um 20 Jahre jünger ausschauen. Ich möchte das jetzt nicht als wissenschaftliche Lehrmeinung verkünden, aber wenn eine Frau meint, sie benötigt es, dann habe auch ich nicht die Mentalität, es hier in Abrede zu stellen.
Apropos jünger, Wechseljahre sind ja auch so eine Wendezeit und möglicherweise kann das ja auch sein, dass es deshalb so ein bisschen ein Tabuthema ist, weil es mit Älterwerden zu tun hat, dass es in unserer Gesellschaft nicht unbedingt immer positiv konnotiert. Und mit Langleben, Longevity, Riesentrendthema, zu dem Sie sich auch sehr, sehr engagieren. Inwiefern hängt das für Sie mit den Wechseljahren zusammen?
Na, vor 2 Jahren ist der damals älteste Mensch, eine Frau, in Spanien gestorben. Und man hat natürlich ihren Körper untersucht.
Wie alt war die genau?
117 Jahre. Wow. Und man hat alles untersucht, was man untersuchen konnte, das Genom, das Epigenom, die MikroRNA-Biologie etc. Und da ist eines rausgekommen und das ist in den Cell Reports Medicine oder Biology auch publiziert worden, nämlich viele Gene der Frau oder viele Steuerungseinheiten hatten ein sogenanntes Estrogen-Response-Element. Die standen unter dem Einfluss des Östrogens. Und das zeigt uns natürlich schon, dass die Sexualhormone oder die Reproduktionshormone, dass die mit der Longevity etwas zu tun haben. Und zwar deswegen, weil es natürlich auch, und ich komme immer wieder auf die Evolution zu sprechen, die Evolution so machen muss, dass wenn eine Frau oder wenn eine Spezies sich reproduziert, dann muss sie auch eine Zeit lang gesund und fit sein, um sich um die Brut zu kümmern. Und das ist der Grund, warum natürlich beides schon zusammenhängt.
Das heißt aber auch, und das fasziniert mich zum Beispiel auch sehr in Beschäftigung mit diesem Thema, dass nicht nur jetzt mit Longevity im Zusammenhang, sondern überhaupt die Wechseljahre so eine Phase sind, wo man auch die Weichen stellt, wie man altert. Und man weiß ja, Frauen altern, werden älter, aber durchschnittlich weniger gut älter als Männer.
Da haben Sie völlig recht, da haben Sie völlig recht. Das sieht man immer wieder und das betrifft nicht nur die Haut, obwohl man es da wunderschön sieht oder unter Anführungszeichen wunderschön sieht. Und der Professor Wild, das war der Endokrinologe aus Innsbruck, hat ja einmal eine Studie im Lancet publiziert, wo er zeigte, da war ein Anthropologe oder eine Anthropologin in seiner Ambulanz und hat die Frauen beurteilt nach ihrem Alter. Und er hat das dann korreliert mit dem Östrogenspiegel der Frau. Und da war tatsächlich eine Korrelation. Je höher der Östrogenspiegel war, umso jünger haben die Frauen imponiert. Also das war eine Lancet-Publikation. Aber es ist nicht nur die Haut, sondern es ist natürlich auch das Gehirn. Brain Fog, nicht? Ist etwas, was man immer hört. Es ist die Osteoporose. Auch etwas, was unglaublich stark von den Hormonen abhängig ist, das ist das Gewicht, es ist das Immunsystem. Die Wuhan-Studie, nicht, also ein Jahr nach Beginn der Epidemie oder der Pandemie, hat man in Wuhan eine Studie gemacht und dabei hat sich was Phänomenales gezeigt, nämlich Frauen vor der Menopause hatten eine signifikant geringere Mortalitätsrate, an Covid zu sterben, als Männer oder als Frauen nach der Menopause, die keine HRT bekommen haben. Also da sieht man auch, das Immunsystem ist davon tangiert. Also da könnte man abendfüllend Geschichten erzählen.
Ja, ich habe in einer Folge dieses Podcasts mit Dr. Boschic gesprochen, der natürlich großer Osteoporose, auch Spezialist ist und der beeindruckende Zahlen auch hat, was da an Prävention einfach auch passieren kann. Komme ich nochmal zurück auch zu Ihrem doch ein bisschen auch resignativen Bestandaufnahme, was bei uns in puncto Ausbildung oder auch Gesundheitspolitik vielleicht auch passiert. Sie haben diesen Lehrstuhl angesprochen, den Sie gut fänden. Gibt es sowas in anderen Staaten eigentlich?
Ja, auch weniger, muss man gestehen, nicht? Und wir wären natürlich von der Geschichte her für die Endokrinologie schon prädisponiert in Österreich, denn viele große endokrinologische Fortschritte sind von Wien auch ausgegangen. Aber was fehlt, ist eine Lehrambulanz. Und das könnte man relativ leicht einrichten. Dort könnten viele Interessierte erstens einmal kommen und zuhören und es lernen. Und es könnte natürlich der, der auf einer Klinik arbeitet, im Rahmen seiner Ausbildung dort auch eingeteilt sein und auch direkt arbeiten. Also man überlegt ja jetzt von verschiedenen Gremien, wie könnten wir oder was müssten wir machen, um die Ausbildung besser zu gestalten. Es gibt eine einfache Lösung. Die einfache Lösung ist Lehrambulanzen und das zunächst auf den Universitäten, wo es ja Abteilungen für gynäkologische Endokrinologie gibt. Und das ist mit einer minimalen Budgetierung verbunden. Man müsste ein bisschen mehr Personal haben. Und dann könnte man es so machen, dass die Frauen sofort drankommen, nicht monatelang warten müssen und das vor allem an Ort und Stelle. Und die Universitäten sind der erste Ort der Ausbildung und der Lehre, dass an Ort und Stelle ausgebildet wird. Also wenn man das durchbringen würde und wenn der Podcast auch hier vielleicht etwas bewegen könnte, dann wäre ich glücklich.
Ja, das, was Sie angesprochen haben, natürlich da fordern viele, die im Thema sind, viele Dinge. Auf der anderen Seite im Moment wird in Österreich überall eingespart und im Gesundheitssystem genauso. Und auch Frauen, die sich dazu entschließen, ein bisschen mehr auf sich zu schauen vielleicht und eine Therapie zu machen, welcher Form auch immer. Es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, sie wollen es nicht hormonell machen, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten in den Wechseljahren. Die landen dann bei Wahlärztinnen, Privatärzten und das kostet Geld. Das heißt, dass es ja viele Frauen nach wie vor gibt, die eigentlich gar keinen Zugang dazu haben, in dieser Phase etwas zu tun.
Das ist richtig und auch der Ausdruck bioidente Hormone wird kaufmännisch verwertet leider. Die bioidenten Hormone bekommen Sie mit der E-Card auf Krankenschein, aber es gibt natürlich Apotheken und Kolleginnen, die um teures Geld diese bioidenten Hormone verkaufen und dann mehren sich immer wieder Fälle, wie eine Patientin kommt und sagt, ich nehme bioidente Hormone, aber ich kann mir 150 Euro pro Monat nicht leisten. Gibt es das nicht billiger? Und da tut einem natürlich das Herz schon weh. Und deswegen sollte man das vielleicht natürlich auch anders organisieren. Also es ist gerade für dieses wichtige Kapitel schon eine Ausbildung notwendig, nicht? Und man lässt ja auch nicht jeden einen Blinddarm operieren. Und ähnlich ist es natürlich hier auch.
Bioidente Hormone ist natürlich auch so ein Begriff, der manchmal ein bisschen, steckt das Wort Bio drinnen, irreführend ist, weil mit Bio im Sinn von Bio-Lebensmittel hat es natürlich nichts zu tun. Können Sie uns das vielleicht auch noch einmal genau definieren? Was sind bioidente Hormone und was ist das, was Sie angesprochen haben, wo dann offensichtlich, so wie Sie das sagen, auch Geld gemacht wird?
Also die bioidenten Hormone sind die Hormone des Eierstocks, die der Körper der Frau selbst bildet. Das 17-Beta-Östradiol mit 18 Kohlenstoffatome, das Progesteron mit 21 Kohlenstoffatome und das Testosteron mit 19 Kohlenstoffatome. Und das ist bioident. Und
die werden aber synthetisch nachgebaut.
Naja, sie werden so nachgebaut, wie der Körper das auch macht. Nicht der Körper kriegt das auch nicht vom Heiligen Geist, sondern der Körper bildet es aus dem Cholesterin. Und ähnlich wird es auch, man kann es auch aus Pflanzen nehmen, wird es auch also in der Pharmakologie gemacht. Aber es sind letzten Endes die Substanzen, die der Körper, genau die gleichen, die der Körper im Eierstock auch bildet. Während die nicht bioidenten Hormone, die werden in der Pille verwendet, die künstlichen Hormone, nicht das Ethinylöstradiol, nicht das 17-Beta-Östradiol oder auch das Methoxyprogesteronacetat bei den Gestagenen, was zu dieser Verwirrung geführt hat und auch letzten Endes zum Mammakarzinom. Also in der Hormonersatztherapie werden präferenziell nur mehr körpereigene Stoffe verwendet und die kann man mit gutem Gewissen als bioident bezeichnen und die werden auch von der Gesundheitsbehörde bzw. von der Krankenkasse getragen, sie werden von der Behörde untersucht, sind evaluiert, also man kann sich darauf verlassen. Während wenn eine Apotheke etwas Magistrale da herstellt, dann ist es in manchen Fällen auch sinnvoll, aber es dann als bioident zu verkaufen und als besser zu verkaufen von Seiten der Substanz als das, was die ICAT bietet, das ist unkorrekt.
Das heißt, da wird inzwischen mit dem Thema Wechseljahre auch Geschäft gemacht.
Ja, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Einerseits ist der Kapitalismus ja eine Überlebensstrategie des Westens, nicht nach wie vor. Auf der anderen Seite verführt er natürlich auch zum unlauteren Geschäftsmacher zu machen. Ja.
Ich möchte nochmal gerne auf das Thema Longevity kommen, weil das ein Thema ist, für das man sich natürlich jetzt auch, sage ich mal, ich bin Mitte 50, beginnt mehr zu interessieren als mit 30, weil da hat man eh sein ganzes Leben noch vor sich und interessiert sich nicht so dafür. Ich lese das nur manchmal und Sie sind da ja auch sehr involviert und dann denke ich mir immer, das ist schon eine harte Geschichte, die ich da jetzt, ich bin Mitte 50, ich arbeite viel, ich esse gern, ich bemühe mich Sport zu treiben, aber ich müsste eigentlich unfassbar diszipliniert sein. Ist das die einzige Methode, sich wirklich so zurückzunehmen, dass man dann gesund altert?
Also da soll man auch in den Körper hineinhorchen, nicht? Und er sagt einem schon, was ihm gut tut oder was ihm weniger gut tut. Natürlich ist es dann, aber da sind sie noch viel zu jung, ab der 7. Lebensdekade so, dass man schon das anwenden kann, was die Evolution immer dann einsetzt, wenn ein Organismus in Lebensgefahr ist. Und die größte Lebensgefahr für jedes Säugetier ist, dass es verhungert. Und das ist der Grund, warum im Hunger der Körper Autophagieprozesse induziert, extreme Überlebensstrategien einsetzt. Mhm. Und diese Überlebensstrategien sind dann auch gegen den Alterungsprozess sinnvoll. Und das erklärt natürlich auch, warum es mitunter lebensverlängernd ist, wenn man mit einem anderen Partner ins Bett steigt, der Hunger heißt. Das ist der Name des anderen Partners. Oder eine andere große Gefahr ist, dass man erfriert. Und das erklärt wieder, warum natürlich auch diese Cold-Shock-Proteins, nicht, warum die auch einen lebensverlängernden Effekt hat. Wenn man dem Feind davonlaufen muss, ist das auch lebensgefährdend, nicht? Mhm. Und da beginnt der Körper sogar aus den Thrombozyten-Substanzen freizusetzen, die unser Gehirn formatieren. Mhm. Unser Gehirn wird besser. Es muss ja vor den Feind ordentlich davonlaufen können, nicht? Und das erklärt wieder, warum Exercise so wichtig ist, nicht? Und natürlich, vor kurzem hat man auch sehr schön zeigen können, dass das Unwohlsein des Körpers dazu beiträgt, dass man schneller altert, nicht? Wenn der Körper den Eindruck hat, dass es ein Unwohlsein ist, dann spart er in verschiedenen Organen die Energie ein. Und diese Einsparung in den verschiedenen Organen lässt diese aber schneller altern. Und das erklärt wieder, warum Meditation, aber auch Gebet, transzendentale Überlegungen, warum die auch einen gewissen positiven Einfluss gegen das Altern haben.
Es ist gerade ein Buch in den Bestsellerlisten, Wie Frauen länger leben, von Gendermedizinerin Professorin Sandra Eifer. Und die schreibt drin, es ging jetzt dieser Tage irrsinnig auch durch die Medien, nichts lässt Frauen schneller altern als Stress. Aber Stress ist halt so schwer zu vermeiden oft.
Naja, man muss den Stress natürlich auch als Stress empfinden, nicht? Wenn man gerne arbeitet und man arbeitet noch mit 75, dann wird man deswegen nicht älter, sondern im Gegenteil, dann ist der Arbeitsprozess sogar eine Verjüngung. Wenn man etwas als unwohl empfindet, dann muss man versuchen, das abzustellen. Und man hat natürlich viele Möglichkeiten, dem Stress auch zu begegnen. Also ich begegne ihm durch lange Spaziergänge im Wald. Für mich ist der Waldspaziergang ein Remedium gegen den Stress, dem ich ja auch mitunter ausgeliefert bin. Also man kann dann schon gegensteuern bis zu einem gewissen Grad, aber es ist richtig, dass wenn der Geist, der ja unseren Körper formt, wie Schiller das so schön gesagt hat, wenn der Geist in Unruhe kommt, nicht, dann hat er auch einen blockierenden Effekt auf verschiedene Organe in unserem Körper und dadurch altern die dann länger, schneller.
Ich kann mich erinnern, wir sind einander im ORF öfter begegnet, auch mit Interviews und eines war mal im Studio 2, wo sie auch, glaube ich, von sich selbst erzählt haben, wie wahnsinnig diszipliniert sie sind. Auch zum Beispiel am Abend essen sie ja quasi nichts mehr, oder?
Ja, ich wüsste es, dass das das Lebenselixier ist, aber ich bringe es offen gesagt
gut, das beruhigt auch nicht zusammen. Mich jetzt. Das beruhigt mich. Ja, die Menopause ist in aller Munde. Es gibt ja auch Unterschiede. Also ich weiß noch, vor 10 Jahren gab es kaum Bücher, wenn man in ein Buchgeschäft gegangen ist. Jetzt gibt es immer mehr Bücher. Frauen beginnen auch mehr darüber zu sprechen. Es ist trotzdem immer noch ein Tabuthema, wenn es dann auch auf den Arbeitsmarkt geht. Wird noch nicht genug Rücksicht genommen und. Wie glauben Sie denn oder wie lange glauben Sie denn, wird es noch dauern, dass man das wirklich so nimmt wie zum Beispiel Rückenschmerzen? Da gibt es ein Rücken-Fit-Programm von der Arbeitsmedizin und das ist ganz normal. Bei den Wechseln schaut das noch anders aus. Glauben Sie, sind wir am Weg dorthin oder dauert das noch lang?
Naja, it takes regeneration, nicht? Also Churchill. Aber man hat den Eindruck, dass man sich dem Ziel schon nähert, nicht? Wenn Sie sich so Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Menotee anschauen, wie der viele hunderte Frauen eigentlich dort sind und mit großer Begeisterung zuhören, was da geboten wird. Wenn man sich auch den Büchermarkt anschaut, auch Artikel in verschiedenen Journalen, Podcasts jetzt. Also ich glaube schon, dass sich da etwas bewegt. Nicht? Es muss natürlich nur die akademische Struktur dem auch Rechnung tragen und damit Abteilungen schaffen oder auch Lehrstühle schaffen, die dem Rechnung tragen würden. Das, glaube ich, wäre ein ganz großes Postulat.
Das wäre auch Ihr großer Wunsch.
Sicher, und das hat, weil wir vorher vom Budget gesprochen haben, eigentlich überhaupt keine Mehrkosten. Nicht? Das sind vielleicht 3 oder 4 Personale, also Mitarbeiter, die man anstellen müsste. Die Struktur ist ja da, die Lokalität ist da, die Infrastruktur ist da. Also das ist eine minimale.
Mhm. Ein Lehrstuhl für Endokrinologie wäre das.
Den gibt es aber als einen Lehrstuhl für die Menopause. Also das könnte man ja innerhalb dieses schon vorhandenen Lehrstuhls für gynäkologische Endokrinologie machen. Aber wenn ich so von der Ferne das betrachte, hungert man diesen Lehrstuhl eher aus, anstatt dass man ihn bereichert.
Ja, jetzt wird es den Frauen, die im Moment von den Wechseljahren betroffen sind, noch nicht so viel helfen, obwohl natürlich viele von uns, sage ich jetzt mal, die da den Mund auch aufmachen, das sind ja viele Frauen, die selbst einfach erlebt haben, wie schwierig diese Phase auch sein kann, das auch tun für die Generation unserer Töchter und auch Söhne natürlich und hoffen, dass das besser wird. Aber die jetzt betroffen sind, und damit komme ich auch schon Richtung Ende unseres großartigen Gesprächs hier, ich frage immer alle meine Gesprächspartnerinnen, ob sie einen ganz konkreten Menotipp hätten. Wie wäre denn Ihrer?
Na, einerseits den eigenen Arzt in sich zu befragen und zu überlegen, was wäre für mich gut. Auf der anderen Seite natürlich auch die Elektronik der modernen Zeit zu benutzen, Social Media, Podcasts zu hören, sich dort zu informieren, Bücher zu lesen und unter Umständen doch darauf pochen, dass vielleicht die akademischen Strukturen bald die Wechselambulanzen vergrößern und damit auch relativ rasch dort eine Betreuung durch die entsprechend auch ausgebildeten Ärzte erfolgen kann.
Herr Professor Huber, ich bedanke mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich weiß, Sie sind nach wie vor unglaublich unterwegs, auch international bei diesem Podcast. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Bei euch bedanke ich mich auch sehr fürs Zuhören. Und abonniert den Podcast, sagt ihn weiter, freue ich mich. Ihr könnt ihn auch nominieren, noch bis Ende Februar, für den Podcast des Jahres beim großen Ö3 Podcast Award. Mehr dazu in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.